NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. September 2004. Der Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar.
Ich kam vom Goethe-Gartenhaus um 20.35 Uhr und sah im Dachgeschoss des Hauses dort ein kleines Feuer und habe sofort die Feuerwehr angerufen.
Es war ein schöner Sommertag, Spätsommertag, und wir waren auf der Terrasse und haben plötzlich Flammen, Rauch aufsteigen sehen.
Weimar, 2. September 2004, früher Abend.
Und es dauerte dann so 5 Minuten, ehe die Feuerwehr kam. Es hat dann etwas lange gedauert, ehe die Leiter nach oben kam und eben man begonnen hat.
Mit dem Fahrrad durch den Park gefahren, eigentlich noch nichts ahnend, und komme auf einmal eben an die Anna-Amalia-Bibliothek und vor mir ist ein Feuerwehrauto.
Das Unglaubliche ist passiert. Im Dachgeschoss der Anna-Amalia-Bibliothek überhitzen sich zwei Elektrokabel und lösen einen Brand aus. Mitten in jahrhundertealten Büchern.
Ich bin ja 5 Minuten, nachdem das Feuer ausgebrochen war, alarmiert worden und war dann 10 Minuten später etwa da.
Zwei Passanten, die dann eben gefragt haben, warum löschen die nicht? Und ich sehe dann eben oben, dass ein Erker brennt.
Mir sind die Knie weich geworden, als ich um die Straßenecke bog und sah, dass aus dem Dach weißer Rauch aufstieg. Das Haus stand noch nicht vollkommen in Flammen, aber man sah die gefährliche Situation.
Und dann kamen die Telefonate und die Feuerwehr, und ja, wir haben dann, meine Tochter und ich, irgendwie die Heimatfront aufrechterhalten, so eine Art Kommunikationszentrale in dieser Nacht gebildet zwischen meinem Mann, der dann vor Ort war, und Presse, und ja, um alles irgendwie in die Gänge zu bringen. Es war schrecklich, es war furchtbar.
Annette Seemann ist Vorsitzende der Gesellschaft Anna-Amalia-Bibliothek und Ehefrau von Helmut Seemann, dem Präsidenten der Klassikstiftung Weimar. Wie sie hat niemand in Weimar die Brandnacht vergessen. Vor allem nicht Michael Knoche, heute wie damals Direktor der Anna-Amalia-Bibliothek.
Ich habe den Brand also als Schreckensnacht noch in sehr deutlicher Erinnerung.
Mit Michael Knoche zusammen steige ich noch einmal unter das Dach der Bibliothek, in das oberste Stockwerk des Rokokosaales, der mit seinen geschnitzten Holzvertäfelungen und der eleganten Festarchitektur das Herzstück des Hauses ist und seit Mitte des 18. Jahrhunderts Besucher anzieht. Einer der schönsten Bibliothekssäle der Welt.
Hier sind wir im Sonderlesesaal auf der 2. Galerie des Rokokosaals, direkt unter dem Dach, kann man sagen. Und hier sieht man eben noch Teile der verbrannten Balustrade, verkohlte Holzstücke, die wir an dieser Stelle auch so haben stehen lassen.
Direkt neben dem Geländer, von dem aus man hinunterschaut in den Saal, zeigt Michael Knoche auf einen Dachbalken.
Hier ist das Unglück eigentlich ausgebrochen. Hier hat es das Kabel gegeben, das wahrscheinlich der Auslöser des Unglücks war. Es war eine alte Kupferleitung, die eine Verbindung mit einer Aluminiumleitung hatte. Und die beiden Teile haben irgendwann nach vielen Jahrzehnten nicht mehr zusammen harmoniert und hoher Belastung. Und da ist nach Meinung der Feuerexperten das Unglück ausgebrochen.
Wo heute der Sonderlesesaal eingerichtet ist, standen 2004 dicht an dicht die Bücher. Ein Neubau für die stets gewachsenen Bestände war im Bau, aber noch drängten sich die Bände in den Räumen jener Bibliothek, die auch schon Goethe und Schiller, Herder und Wieland genutzt hatten.
Wir sind hier auf der Ebene, auf der beim Brand alleine 100.000 Bücher gestanden haben. Alles war doppelt und dreifach in die Regalböden gepresst. Das war dann ein Vorteil. Bei dem Brand ist das Feuer nicht in alle Ecken und Enden gekommen, weil die Bücher eben so dicht aneinander gepresst standen.
Es war wirklich so, dass oben die Galerie im 2. Stock brannte und zum Teil das Geländer herunterfiel. Und wir noch die Büsten, die Bilder aus dem Rokokosaal herausnehmen können. Das einzige Exponat, das wir nicht herausgekriegt haben, ist das große Porträt von Karl August. Das war nicht montierbar.
Helmut Seemann, Präsident der Klassikstiftung.
Konzentriert haben wir uns auf die rechte und linke Giebelseite, wo auch das Haupttreppenhaus war, um die Bücher weiter zu bergen und ins Archiv zu bringen.
Harald Haupt, Einsatzleiter der Feuerwehr.
Es war natürlich ein vollkommenes Chaos. Sie müssen sich vorstellen, hier ist ja der ganze Dachstuhl dann niedergebrannt und diese brennenden Elemente haben sich vermischt mit den Büchern, die hier standen und mit den Ölgemälden, die man aber schon gar nicht mehr erkennen konnte. Man konnte noch Klumpen von schwarzen Büchern feststellen.
Michael Knoche, Bibliotheksdirektor. Dass überhaupt aus diesem vernichtenden Feuer vieles gerettet werden konnte, das ist den vielen zu verdanken, die mit angefasst haben.
Es gab einen Weimarer Notfallverbund. Das heißt, alle dort zusammengeschlossenen Restauratoren, Bibliothekare, Kustoden haben sich untereinander alarmiert und waren sehr schnell zur Stelle. Und wir haben dann in einer Art Menschenkette versucht, die Bücher aus dem unteren Bereich der Bibliothek herauszubringen, der eben noch nicht in Flammen stand. Das Feuer war eben im Dachgeschoss ausgebrochen und man hatte eine Weile Zeit, unten die wichtigsten Kunstwerke zu bergen.
Die Bilanz der Brandnacht?
50.000 Bücher sind total verloren gegangen und 62.000 sind beschädigt geborgen worden. Und 28.000 konnten eben unbeschädigt evakuiert werden.
Was in Jahrhunderten zusammengetragen wurde, es reichte ein defektes Stromkabel, um es zu zerstören. Unter den Brandverlusten war auch die Musikaliensammlung von Anna Amalia, jener Regentin des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, deren Namen die Bibliothek seit 1991 trägt und die im 18. Jahrhundert das heutige Gebäude für die Bibliothek umbauen ließ. Die Ursprünge reichen aber viel weiter zurück.
Das ist eine Familienbibliothek oder Dynastiebibliothek, auch Fürstenbibliothek der Familie Sachsen-Weimar. Und man kann ihre Geburtsstunde vielleicht um das Jahr 1691 ansetzen. Und damals bestand sie aus knapp 300 Bänden.
Die Bibliothek war zunächst ein Bildungsinstrument für die Fürstenfamilie und ein Reservoir des Wissens über Geschichte und Geografie, Politik und Technik, Religion und Juristerei. Kurz, über alles, was man zum Regieren brauchte.
Das waren Bücher, die Fürsten dienten, also viel Militarier, über Festungsbauwesen, Karten, geografische Werke, all das, was ja letztendlich auch der Kriegsführung diente und einiges an religiöser Literatur natürlich, Bibeln und so.
Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel, die Mitte des 18. Jahrhunderts nach dem Tod ihres Mannes Ernst August in Weimar regierte, stellte die Bücher, damals schon mehrere tausend Bände, allen Bürgern zur Verfügung, in einem eigenen Gebäude.
Im 18. Jahrhundert begann es sehr allmählich, dass eine Bibliothek sich auch für das allgemeine Publikum geöffnet hat. Und da war Weimar wirklich eine der ersten, die das getan haben. Weimar gehörte damals wirklich zu den Vorreitern der Öffnung der Bibliothek.
Die Bibliothek erhebt sich in schöner Ordnung mit drei Galerien. Man findet hier bei dem Reichtum vortrefflicher, neuerer, manche Schätze alter, seltener Werke.
So der Philosophieprofessor Josef Rückert in seinen
Bemerkungen über Weimar.
Er beschreibt jenes 1766 bezogene Gebäude, in dem bis heute die Weimarer Bibliothek untergebracht ist. Eine Art Büchermuseum, Licht durchflutet.
Der Rokokosaal war einfach ein Schauraum, in dem sich das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, bestehend aus damals 60.000 Einwohnern in dem ganzen Territorium, selbst dargestellt hat. Die wollten zum Ausdruck bringen in diesem inszenierten Raum, wie sie ihre Herrschaft sehen. Und deshalb haben sie einerseits sich in einem Kosmos des Wissens zu verorten versucht und haben andererseits wertvolle Kunstwerke in diesen Kosmos integriert, um auch die Weltoffenheit und die Bezüge nach außen deutlich zu machen.
Oberster Bibliothekar in Weimar war von 1797 an 38 Jahre lang der Geheime Rat Johann Wolfgang von Goethe, selbst seit seinem Umzug nach Weimar 1775 eifriger Nutzer.
Es ist sozusagen der Richtige auch ausgewählt worden mit ihm, denn er war ja wirklich der größte Leser Weimars. Man hat ja festgestellt, dass er pro Tag mindestens einen Oktavband gelesen hat und die allermeisten Bücher hat er aus der Bibliothek ausgeliehen.
Nämlich zwischen 1792 und 1832 genau 2276 Titel, die die Leihbücher als von Goethe entliehen verzeichnen. Und keineswegs alle davon hat er rechtzeitig zurückgegeben. Wie die meisten Leser damals behielt er sie, solange er wollte. Damit war mit Amtsantritt Goethes als Bibliotheksdirektor allerdings Schluss. Es gab zum ersten Mal eine
Vorschrift, nach welcher man sich bei hiesiger fürstlicher Bibliothek, wenn Bücher ausgeliehen werden, zu richten hat.
Natürlich gab es auch in anderen Bibliotheken Benutzungsordnungen, aber so modern, wie Goethe das auffasste, ist es mir nicht bekannt.
Das Ausleihen und Einnehmen der Bücher geschieht nur zwei Morgen in der Woche, Mittwoch und Sonnabends.
Da wird schon eine Vormerkung vorgesehen und sogar auch eine Fernleihe. Und weiterhin ist der Kreis der möglichen Benutzer auch sehr liberal gefasst. Es dürfen Schüler ausleihen, wenn Lehrer oder Eltern ein Schreiben verfassen, wo sie ja diesen Schüler als vertrauenswürdig einstufen. Und es dürfen sogar Damen lesen. Für damalige Verhältnisse ist es was Besonderes.
Die Zeit des Gebrauchs wird längstens auf ein Vierteljahr gesetzt. So sind nunmehr auf den 1. April alle bis Ende voriges Jahr ausgeliehene Bücher zurückzuliefern.
Was natürlich nicht in allen Fällen klappte.
Die meisten Restanten,
also jene Entleiher, die ihre Bücher nicht rechtzeitig zurückgegeben hatten,
die meisten Restanten haben sich gefügt. Herder ist noch der Stärkste, der sich aber auch finden wird.
Goethe legt Kataloge an und macht damit die Bibliothek erst wirklich verfügbar, verkauft Dubletten, um Neuanschaffungen zu finanzieren und verdoppelt in den Jahren seiner Arbeit die Bestände.
1918 war ein großer Einschnitt. Es wurde dann eine Landesbibliothek und das hat auch das Benutzerprofil ganz stark verändert. Da kamen dann viele Studenten und Beamte und ganz normale Menschen und es wurden auch ganz andere Arten von Büchern angeschafft.
Nach der deutschen Wiedervereinigung rückten die Spezialbestände aus der Zeit der Aufklärung wieder stärker ins Bewusstsein, die sogenannte Weimarer Klassik. Und daher bekam die Bibliothek 1991 auch ihren heutigen Namen. Annette Seemann, Vorsitzende der Gesellschaft Anna-Amalia-Bibliothek.
Heute ist die Bibliothek wieder das, was sie zum Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich schon einmal sein sollte, nämlich eine Spezialbibliothek für die Zeit zwischen 1750 und 1850, Kultur, Geistesgeschichte und Literaturgeschichte. Also letztendlich ausgeweitet etwas die Goethezeit.
Der Brand am 2. September 2004 hat weltweit Aufsehen erregt und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Tausende von löschwassergetränkte Bände wurden gefriergetrocknet, der Rokokosaal restauriert und 2008 wiedereröffnet. Die Restaurierung der verbrannten Bücher läuft noch. Und es ist sicher, dass der Zustand vor dem Brand nie mehr erreicht werden wird. Bibliotheksdirektor Michael Knoche.
Wir versuchen seit fast 10 Jahren jetzt, Bücher auf dem Antiquariatsmarkt wieder zu erwerben, die uns beim Brand verloren gegangen sind. Und wir sind jetzt bei 10.000, die wir neu erwerben konnten, 10.000 von 50.000. Das ist eigentlich mehr, als ich anfangs erwartet hatte. Aber es zeigt auch langsam, dass wir an eine Grenze kommen. Wir können diese Zahl nur mit viel Glück nochmal steigern. Und es wird dann so sein, dass man irgendwann sagen muss, diese restlichen 30.000, 35.000 Bücher wird man verloren geben müssen. Im Handel tauchen bestimmte Sachen einfach überhaupt nicht auf.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Wiesler an den Brand in der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, der heute vor 10 Jahren ausbrach. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.